Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute sprechen wir über etwas, das uns jeden einzelnen Tag begleitet. Etwas, was wir ständig benutzen, ohne groß drüber nachzudenken. Es geht um Worte, die wir in der Schwangerschaft, unter der Geburt und im Wochenbett hören. Worte, die manchmal Mut machen, manchmal Kraft schenken und manchmal, naja, da frage ich mich dann, wer sich manche Begriffe eigentlich ausgedacht hat. Worte sind niemals nur Worte. Sie erzeugen Bilder, sie lösen Gefühle aus, sie beeinflussen unsere Erwartungen und manchmal verändern sie sogar, wie wir eine Situation erleben. Sprache verändert sich ja laufend und in den letzten Jahren haben wir als Gesellschaft begonnen, viel über Sprache und ihre Wirkung zu sprechen und zu verhandeln. Und das ist auch gut so, weil es uns sensibler macht und auch sehr integrierend sein kann. Und deshalb finde ich es gut, wenn jeder in seiner eigenen Bubble mal schaut, was man so verbessern kann. Deshalb knöpfe ich mir heute mal Begriffe und Formulierungen aus der Geburtshilfe vor. Stell dir mal vor, du bist im Kreissaal. Vielleicht zum allerersten Mal. Vielleicht bist du aufgeregt. Vielleicht voller Vorfreude. Vielleicht beides gleichzeitig. Und dann hörst du sowas wie, der Befund ist total unreif. Oder, das sind ja noch gar keine richtigen Wehen. Das sind ja nicht gerade Worte, bei denen man denkt, ja super, das wird gut, oder? Unreif. Keine richtigen Wehen. Das hört sich eher so an, als wenn da was nicht stimmt. Mein Körper macht also was falsch? Sprache schafft Wirklichkeit. Worte prägen, wie wir über eine Sache denken. Sie beeinflussen unsere Gefühle und damit auch unser Erleben. Viele Begriffe in der Geburtshilfe stammen aus einer Zeit, in der Frauen unter der Geburt kaum Mitspracherecht hatten. Andere kommen einfach aus der Medizin, sind aber sehr technisch. Und wieder andere benutzen wir einfach, weil wir sie immer schon benutzt haben. Aber vielleicht ist die Zeit reif, dass wir manche davon einfach gehen lassen oder umbenennen. Wir gehen heute also gemeinsam auf Wortschatzsuche. Ich habe einige meiner persönlichen Lieblingsbegriffe mitgebracht und wir schauen uns an, woher kommen diese Wörter und welche Alternativen gibt es. Also mach's dir gemütlich, vielleicht mit einer Tasse Tee. Vielleicht bei einem Spaziergang und los geht's. Und zwar mit anatomischen Bezeichnungen oder auch, wer hat unseren Körper eigentlich benannt? Fangen wir direkt mal mit einem Klassiker an, dem Wort Scheide. Hast du schon mal drüber nachgedacht, warum sie eigentlich so heißt? Ich ehrlich gesagt lange Zeit nicht. Aber eine Scheide, das ist ja die Hülle für das Schwert. Ein Gefäß, das ein Schwert aufnehmen soll. Der Begriff beschreibt das weibliche Genital ausschließlich über seine Funktion, ein männliches Geschlechtsorgan aufzunehmen. Ich meine, hä? Lasst uns dafür doch lieber die anatomisch korrekten Begriffe benutzen. Vagina und Vulva. Vagina für den innenliegenden Teil des Genitals und Vulva für das Äußere. Und wenn ihr euch fragt, was ist was oder was gehört jetzt nach innen und was zu außen? Das, was man von außen sieht oder das, was mit der Unterhose in Berührung kommt, das ist die Vulva. Das Innere ist die Vagina. Übrigens, Fun Fact, oft wird ja nicht nur von Scheide, sondern sogar vom Scheideneingang gesprochen. Also für mich als Hebamme ist das ja eher ein Ausgang. Da kommt alles Mögliche raus, zum Beispiel Zervixschleim, Blut und manchmal sogar ein Baby und ein Schwall Fruchtwasser. Aber auch hier ist der Fokus viel mehr auf rein als auf raus. Okay. Machen wir doch direkt in diesem Bereich weiter. Die Scham. Warum heißen eigentlich Schamlippen so? Oder Schamhaare? Also warum Scham? Im Althochdeutschen stand das Wort Skama primär für das Schamgefühl oder die Blöße des Körpers. Und da im Mittelalter die Genitalien stark mit Sünde und Moral verknüpft waren, wurde der Begriff auf die Körperteile übertragen, die man bedeckt oder für die man sich schämt. Sprich, auf die Geschlechtsteile. Und dieser Begriff hat bis heute überlebt. Aber warum sollte sich irgendjemand für ein Körperteil schämen? Niemand spricht von Schamknien oder vom Schamhodensack oder Schamohren. Ich meine, Schamohren wären eigentlich total passend, wenn ich es mir richtig überlege, weil die werden ja zumindest rot, wenn man sich schämt. Also da schießt einem die Schamesröte in die Ohren oder ins Gesicht. Aber all diese Körperteile sind ohne Scham. Nur die Vulva hat dieses Etikett bekommen. Deshalb ist es vielleicht etwas schambefreiter, einfach von den Vulvalippen zu reden. Und von den Vulva-Haaren. Meinetwegen vom Venushügel, aber nicht vom Schamhügel. Ansonsten medizinisch korrekt auch gerne vom Mons Pubis. Neutral. Anatomisch korrekt. Und vor allem ohne diesen negativen Touch. Ich meine, wozu die Wertung? Ein Körperteil benötigt ganz sicher keine Wertung. Kommen wir mal zur Geburt. Was haltet ihr von dem Wort Wehen? Das Wort kommt vom mittelhochdeutschen Weh und das bedeutet Leid, Elend, Schmerz. Nicht gerade super motivierend, wenn man sich mit einer bevorstehenden Geburt beschäftigt. Jetzt ist es schon so, dass für die meisten Menschen die Wehen was krass Anstrengendes und auch oft Schmerzhaftes sind. Aber den Fokus so auf den Schmerz zu setzen, finde ich wenig hilfreich. Wenn man sich vorstellt, was da im Körper passiert. Die Gebärmutter besteht aus gigantischen Muskeln, die sich bei der Geburt zusammenziehen, also kontrahieren. Daher finde ich das Wort Kontraktion ganz gut. Das ist irgendwie neutraler. Wie sie dann erlebt werden, ist individuell. Vielleicht schmerzhaft oder anstrengend oder okay, gut machbar. Auf jeden Fall ist das nicht gleich so krass geframed. In der Welt von Hypnobirthing wird gerne von Wellen gesprochen. Denn die Kontraktionen kommen, bauen sich auf und gehen wie Wellen am Meer. Und das ist, glaube ich, ein Bild, was viele von uns als sehr positiv empfinden. Irgendwie klingt das gleich ein bisschen nach Urlaub. Eine Welle baut sich auf, sie trägt dich, sie ebbt wieder ab. Und irgendwann kommt die nächste. Das klingt für mich nach Kraft. Ziemlich toll finde ich auch das englische Wort Labor, weil Geburt einfach Arbeit ist. Leider gibt es da im Deutschen keine gute passende Übersetzung, also für den Wehen-Kontext. Tatsächlich benutze ich das Wort Wehe auch manchmal synonym, weil das für mich ein Wort ist, was gar nicht so negativ besetzt ist. Ich finde das kraftvoll. Für mich steht der Schmerz gar nicht so im Vordergrund, trotz des Wortstammes. Beziehungsweise ich habe das eher immer so gesehen, dass der Wehenschmerz eben so ein ganz besonderer Schmerz ist. Ein Schmerz, der im Gegensatz zu allem, was wir in unserem Leben über Schmerz gelernt haben, keine Verletzung oder Krankheit bringt. Einer, der durch den Körper durchgeht, ohne körperlichen Schaden zu hinterlassen. Einer, mit dem man arbeiten kann, weil er Teil eines großen, kraftvollen Prozesses ist. Wehen sind für mich was Gutes. Sie sind die Taktgeber der Geburt. Aber das ist mein ganz persönliches Gefühl dazu. Bei dir kann das ganz anders sein. Wenn also bei dir die Geburt bevorsteht, frag dich doch gerne mal, wie du die Kontraktion nennen möchtest. Wehe, Welle, Kontraktion oder hast du ein ganz eigenes Wort dafür? Wahrscheinlich ist, dass du im Kreißsaal dem Wort Wehe begegnen wirst. Für mich ist das, wie gesagt, kein Wort, was ich grundsätzlich verbannen würde. Aber wir müssen uns halt auch immer bewusst machen, was so ein Wort eben noch mittransportieren kann. Was ich gar nicht schön finde, ist der Ausdruck entbunden werden. Oft wird gesagt, die Frau wurde entbunden. Und manche Frauen sagen das auch selbst, ich wurde entbunden. Als hätte jemand anders die ganze Arbeit erledigt. Historisch passt das vielleicht sogar irgendwie. Lange Zeit galt der Arzt als derjenige, der die Frau entbindet. Aber hey, wer rockt die Geburt? Die Frau gebärt. Die Hebamme und die Ärztin begleiten, aber die eigentliche Arbeit leistet die Gebärende. Deshalb finde ich es viel schöner zu sagen, sie hat ihr Kind geboren. Denn genau das hat sie getan. Wie ist das bei einem Kaiserschnitt? Okay, da passt Entbindung vielleicht ein bisschen mehr, aber auch eine Kaiserschnittgeburt ist eine Geburt. Und ich finde, da kann man auch ganz selbstbewusst sagen, ich habe geboren. Dann haben wir noch die Austreibungsphase. Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich dieses Wort höre, denke ich an Exorzismus. Wir treiben jetzt etwas aus. Das hat auch wieder sowas von extern gesteuert. Aber niemand wird vertrieben. Das Baby macht sich selbst auf den Weg und die Gebärende lässt sich von ihrem Körper leiten und schiebt nach Gefühl mit. Fairerweise muss man sagen, dass der Begriff in den geburtshilflichen Richtlinien schon geändert wurde. Da heißt es jetzt Austrittsphase. Viele sagen auch klassisch Pressphase. Das beschreibt die Situation viel treffender. Wobei das eigentlich auch Nachgebungsphase heißen müsste. Weil dieses Powerpressen, was man immer noch in jedem Spielfilm sieht, ja eigentlich auch obsolet ist. Macht die Geburt nicht besser. Also doch Austrittsphase? Das klingt irgendwie friedlicher. Oder klingt das, als wenn jemand aufs Klo geht? Jemand geht austreten? Ey, es ist hier gar nicht so einfach. Eigentlich ist das einfach die Geburt. Aber da ist die Schwierigkeit, dass auch der ganze Prozess ja so heißt. Whatever. Ich nehme Anregungen dankend entgegen. Auf jeden Fall, alles ist besser als Austreibungsphase. Kommen wir zu Begriffen, mit denen der Körper beurteilt wird oder Körperfunktionen beurteilt werden. Das sind ja noch gar keine richtigen Wehen. What the fuck? Das finde ich so gemein. Was soll denn das heißen, nicht richtig? Was man in der Regel damit meint, ist, dass sie den Muttermund noch nicht geöffnet haben. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie nicht trotzdem genau richtig sind, weil sie das Richtige tun. Sie machen zum Beispiel den Muttermund schon mal weich, damit er sich dann später gut öffnen kann. So wie man beim Kneten die Knete auch erstmal weich drücken muss, bevor man mit ihr filigrane Dinge kneten kann. Das geht nicht gut von 0 auf 100. Es braucht eine kleine Aufwärmphase. Die Venen, die angeblich nicht richtig sind, haben eine total wichtige Funktion. Sie bereiten vor. Und schon fühlt sich das ganz anders an. Von, oh Mann, blöde, unproduktive Wehen zu, ach super, mein Körper bereitet sich total gut auf die Geburt vor. Ändert alles, oder? Also die Wunschformulierung wäre in dem Fall sowas wie, hey, das sind ja schon richtig tolle Vorwehen. Die kneten den Muttermund ganz toll weich. Der wird sich bestimmt bald öffnen wie Butter. Ja. Und dann gibt es noch Worte mit Gewaltpotenzial. Wie findet ihr den Ausdruck, die Fruchtblase sprengen? Ich weiß nicht, wer dieses Wort erfunden hat, aber hört sich schon krass an, oder? Wie so eine Explosion. Viel schöner ist, wir eröffnen die Fruchtblase oder die Fruchtblase hat sich schon geöffnet. Gleiche Sache, anderes Kopfkino. Ähnliches gilt für den Milcheinschuss. Milcheinschuss klingt ein bisschen, als müsste man direkt in Deckung gehen. Dabei ist es gar nicht so spektakulär. Vor allem ist die Milch schon längst da. Bei dem Wort Milcheinschuss denkt man doch, jetzt kommt die Milch in die Brust geschossen. Dabei ist der sogenannte Milcheinschuss meist um den dritten Tag herum und da hat das Baby ja schon 3 Tage lang Milch getrunken. Durch die neue Anforderung an das Gewebe wird es viel stärker durchblutet. Dadurch kommt es zu einer Schwellung, einem Ödem. Daher passt der medizinische Begriff initiale Brustdrüsenschwellung tatsächlich besser. Vielleicht ein bisschen sperrig, der Begriff. Aber wenigstens schießt niemand. Von mir aus könnte der auch sowas wie Brustschwelltag heißen. Also auf jeden Fall was, was nicht so ein falsches Bild erzeugt. Den Kaiserschnitt haben wir ja eben schon kurz angesprochen. Jetzt geht es aber nochmal um das Wort Kaiserschnitt. Lange Zeit dachte man, der römische Feldherr Julius Caesar sei so geboren worden. Das ist aber super unwahrscheinlich, denn damals überlebten Frauen diese OP fast nie. Aber Caesars Mutter Aurelia lebte wohl noch viele Jahre nach seiner Geburt. Schnittentbindungen wurden in der Antike nur durchgeführt, um das Kind zu retten, wenn die Mutter bereits gestorben war. Das Wort cedere bedeutet auf Deutsch schneiden oder herausschneiden. Im alten Rom nannte man die Kinder, die so zur Welt kamen, Caesones, also quasi Schnittlinge. Die Fachbezeichnung für den Eingriff lautet auf Lateinisch Sectio Caesarea. Das bedeutet kaiserlicher Schnitt. Daraus entstand später das deutsche Wort Kaiserschnitt. Also erstens, wenn schon, dann sollte es Kaiserinnenschnitt heißen. Schließlich betrifft es Frauen. Und zweitens, hier steht plötzlich die OP im Mittelpunkt und gar nicht mehr die Geburt. Das Wort Geburt fehlt mir bei dem Vorgang total. Viele Frauen sagen, ich habe nur einen Kaiserschnitt gehabt. Nein, du hast geboren, über den Bauch. Deshalb ist das Wort Bauchgeburt so viel besser. Denn das Entscheidende ist doch, ein Kind wurde geboren und eine Frau ist Mutter geworden. Das ist eine Geburt. Egal, ob der Geburtsmodus mit Schneiden oder Pressen war. Und wo wir schon bei Geburten sind. Richtig traurig finde ich auch das Wort Fehlgeburt. Dieser Begriff ist für viele Menschen besonders schmerzhaft, denn das Wort Fehl trägt ja eine Bewertung in sich, so als hätte jemand was falsch gemacht. Deshalb verwenden wir heute lieber die Begriffe kleine Geburt oder stille Geburt. Und die Kinder, die bei solch einer Geburt geboren werden, nennen wir Sternenkinder. Diese Worte nehmen den Schmerz nicht weg, aber die Schuldfrage und die Fehlersuche. Und das ist sicher würdevoller und achtsamer. Zu dem Thema gab es hier übrigens gerade eine Podcast-Folge, Folge 81. Aber weiter im Text. Hier noch ein Satz, den wir im Kreißsaal nicht mehr hören wollen. Und zwar, ich hol dann mal das Kind. Ich bin auch als Hebamme so sozialisiert worden. Geh mal da rein und hol das Kind. Als würde man kurz Brötchen holen. Oder auch, kannst du da bitte endlich mal das Kind kriegen? Als wenn das mein Verdienst wäre. Nein, ich hol gar nichts. Die Frau bekommt ihr Kind. Ich begleite sie dabei. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich finde das inzwischen total krass, solche Sätze zu hören. Das spricht den Müttern doch ihre Gebärleistung total ab. Und es macht gleichzeitig unheimlich Druck, die Geburt zu einem Abschluss zu bringen. Da sieht man doch direkt schon den Wehentropf vor sich. Oder auch gleich den Kaiserschnitt. Und den Druck braucht eine Geburt gar nicht. Der ist total kontraproduktiv. Eine Geburt dauert so lange, wie sie nun mal dauert. Und in den meisten Fällen ist es viel besser, sie ihren ganz natürlichen Gang gehen zu lassen. Und wenn man nachhelfen muss, dann kann man das auch so formulieren, dass man die Geburt unterstützt, aber nicht, dass man jetzt das Kind holt. So, das war's erstmal. Ich glaube, nicht jedes Wort ist immer entscheidend und oft ist es viel wichtiger, wie wir handeln, als was wir so sagen. Aber Sprache beeinflusst halt schon auch, wie wir auf Geburt schauen. Ob wir einen Körper als stark erleben oder einen Prozess als fehlerhaft. Ob wir Vertrauen entwickeln oder Angst. Und deshalb lohnt es sich, sich bewusst zu machen, was wir so sagen. Gerade wir Hebammen und ÄrztInnen. Keiner ist perfekt. Ich habe auch nicht immer die Goldwaage dabei. Und ich habe auch schon mal was Doofes gesagt, früher auf jeden Fall. Aber man kann ja lernen und wertschätzend sein. Denn Sprache lenkt unsere Gedanken. Und manchmal verändert sie vielleicht sogar eine ganze Geburt. Hey, und wenn euch Begriffe begegnet sind, bei denen ihr dachtet, bitte nie wieder, dann schreibt sie mir unbedingt. Ich freue mich riesig auf eure Ergänzungen und Erfahrungen. Vielleicht gibt's dann hier demnächst nochmal einen zweiten Teil. Vielleicht Übersätze in der Schwangerschaft oder übers erste Babyjahr. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung oder wenn ihr sie mit anderen Menschen teilt. Denn je mehr wir über Sprache sprechen, desto mehr können wir verändern. Schön, dass du heute dabei warst. Mach's gut und bis zur nächsten Folge in 2 Wochen.